Hallo, hier ist wieder Surfing Linux mit Stefan Pfister am Apparat und heute geht es wieder um Open Source Software, allerdings diesmal aus der Sicht des Anwenders. Also es wird heute ein bisschen praktischer. Ich habe heute einen Gast, er heißt Julius. Julius, möchtest du dich gerne mal vorstellen?
Aber gerne doch. Also erstmal herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen. Ich bin der Julius, wohne in den schönen Mittelfranken und bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren mit verschiedenen Open-Source-Programmen und Betriebssystemen unterwegs. Aber da werdet ihr dann im Laufe der Folge noch ein bisschen was dazu auch hören.
Sehr schön. Ich bin aus Unterfranken, dann ist es heute ja eine rein fränkische Sendung.
Na wunderbärchen.
Super. Also, warum sollte man Open Source benutzt. Was ist das überhaupt für Leute, die vielleicht da rein switchen und sich mit Open Source noch nie beschäftigt haben?
Also Open Source ist das Gegenteil von Windows, um es mal ziemlich plakativ mal darzubringen. Das bedeutet, der Code ist einsehbar, man kann ihn rein theoretisch auch forken. Wenn man ein bisschen sich mit auskennt, kann man auch den Code gegenprüfen, gucken, ob da wer irgendwelchen Schabernack macht oder ob damit dann eben auch Tracking oder sowas drin ist. Und es ist halt eben jetzt nicht so wie beispielsweise bei Windows, wo ich dann angeschlossen bin oder wo ich dann gewisse Bedingungen habe, sondern ich kann das Ding frei benutzen, ohne Tracking, ohne irgendwelche Lizenzgeschmarri und so weiter meistens. Und ich kann aber trotzdem auch, wenn ich sage, die machen eine gute Arbeit, natürlich gerne noch was spenden oder wenn ich mich einbringen kann an die entsprechenden Stellen, gerne auch verwenden.
Jetzt verwenden viele Leute ja einfach so ihr Windows, aber in der letzten Zeit ist es ja für viele fragwürdig geworden, ja, Windows weiter zu verwenden, weil jetzt der Support für Windows 10 ausläuft. Jetzt liest man also sehr, sehr oft, Leute steigen um auf Linux.
Ganz genau.
Da müsst ihr euch keinen neuen Rechner kaufen, sondern könnt eure alte Kiste weiter benutzen.
Da gibt es auch ein paar interessante Initiativen, wie zum Beispiel End of 10 oder sowas, nur mal kurz in den Raum geworfen. Also wenn euch das Thema auch interessiert, schaut gerne mal rein. Also wenn ihr wirklich dann sagt, ihr wollt euren Rechner weiter nutzen. Es gibt bestimmt auch die ein oder andere Hilfestellung bei euch.
Das ist eine interessante Frage. Wo kriegt man denn Hilfe in der Nähe? Welche Initiativen kommen da in Frage?
Also man kann gucken, ob es eine sogenannte Linux User Group gibt. Das ist meistens eine lose Gruppe, die es in verschiedensten Städten gibt. Einfach meine Suchmaschine eures Vertrauens. Ich würde definitiv euch empfehlen, sucht eine Alternative zu Google. Da gibt es Sachen wie Startpage, wie DuckDuckGo oder auch Ecosia oder sowas. Da muss man sich nicht an Google binden. Und dann gibt einfach mal Linux User Group und auch die nächstgrößere Stadt bei euch in der Nähe ein. Und dann könnt ihr mal gucken, ob es da was gibt. Da wird euch gerne weitergeholfen oder auch mal End of 10, wo ich gerade erwähnt habe. Da gibt es dann auch noch die Möglichkeit oder auch von Linux Guides gibt es auch noch die Initiative Alltagshelden. Einfach mal Alltagshelden und Linux Guides eingeben. Da gibt es dann noch eine Übersichtskarte auf OpenStreetMap, nicht Google Maps, wo man vielleicht bei euch in der Nähe auch noch Hilfe finden kann.
In Nürnberg gibt es eine schöne Linux-User-Group, die sich immer regelmäßig trifft, einmal im Monat.
Da bin ich auch dabei.
Ah, haben wir ja einen Insider. Ich habe über Mastodon schon öfters mal die Linux-User-Group aus Nürnberg angeschrieben, ob nicht jemand mal Lust hat, einen Podcast mit mir zu machen. Jetzt ist es dann doch mal passiert, dass ich mal jemanden im Podcast drin habe aus der Linux-User-Group.
Ja.
Also ich habe leider keine Antwort bekommen.
Ja, ich kann es ja mal gerne mal mit reinbringen beim nächsten Mal. Grüße gehen raus an die Linux User Group, wenn ihr irgendwer vielleicht da mal reinhört.
Das wäre doch mal cool. Ich war schon mal bei der Würzburger Linux User Group, aber die sind ein bisschen, sagen wir mal, spontan bei der Organisation der Termine.
Ist das nicht die von dem YouTuber Frankenmichel, der wohl jetzt Fospedia sich nennt?
Ja. Der hat es ins Leben gerufen, das stimmt ja. Okay, warum sollte man Open Source benutzen?
Ich würde eher mal die Frage anders mal beantworten, warum habe ich mich dafür entschieden? Also ich sage mal, nachdem Windows 11 dann aufgekommen ist und man einfach auch gelesen hat, so nach und nach, was da alles auf einen zukommt, noch mehr dieser Account-Zwang, das heißt, es geht wirklich nichts mehr, ohne dass du Account brauchst. Zwischenzeitlich ist es bei Windows 11 auch so, du musst schon teilweise wirklich selber ins sogenannte Terminal, sag ich mal, greifen mit dem Befehl, dass du überhaupt mal ein Offline-Konto bei dir auf den eigenen PC, wo du das Betriebssystem kaufst, überhaupt nutzen kannst. Das ist für mich ein absolutes No-Go, abgesehen bei den ganzen Tracking-Sachen, wo hier eingespielt werden, wo jede Eingabe und so weiter auch einfach seitens nach Microsoft geht, wo dann eben auch dementsprechend einfach Bloat-Apps, also sprich Programme, die ich nicht brauche, auch immer wieder selbst nach Updates, auch wenn ich sie rausschmeiße, eingespült werden und so weiter. Und es ist halt eben ein geschlossenes System, nicht wie Apple, wo du halt eben wirklich Apple-Geräte brauchst, aber es ist halt eben auf den beschränkt, dass du das, was machst, dir halt eben Microsoft sozusagen erlaubt. Ja, also es fängt für mich an mit dem, wie schon gesagt, mit einem Accountzwang, dann zwischenzeitlich auch diese Recall-Geschichte, wo alle 2 Sekunden, wenn das Ding aktiv ist, von einem Screenshot macht, wo beworben wird, hey, du hast vielleicht mal vor ein paar Monaten ein tolles Rezept gehabt, du suchst das, aber man weiß ja nicht, was damit passiert. Erstens, auch wenn sie erzählen, es ist verschlüsselt. So ganz gut ist die Verschlüsselung auch doch wieder nicht, weil man weiß ja nicht, wer sich da noch mit reinhängt in die ganze Geschichte. Also aus Privatsphärensicht ist das ein absolutes Desaster und ein Albtraum. Dann die Starrheit, ich kann nicht mal mehr die Tastleiste links, rechts, oben, runter. Das mag vielleicht den einen oder anderen nicht so wirklich jucken, aber ich sag mal, ich habe ein System bei mir, ich möchte damit machen, was ich will und nicht mir vorschreiben lassen, hey, die Tastleiste muss da unten bleiben, der Start-Button ist in der Mitte, sondern ich möchte das so anwenden, wie ich das möchte. Ich meine, es geht ja noch über viele Sachen auch hinaus von Microsoft, gerade auch was Sicherheit angeht, dass die viele Sicherheitslücken nicht schließen oder auch teilweise mit dem ein oder anderen Update. Ich meine, der wo wahrscheinlich auf Linux unterwegs ist und dann eben mit 2 Systemen auf dem Gerät hat, der kennt den Spaß, wenn dann ein Update dafür sorgt, dass du dann beim Dualboot nicht mehr in Linux booten kannst. Und das und noch viel mehr war dann einfach für mich im Sommer 2021 einfach wirklich so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich verabschiede mich jetzt von Microsoft, ich spiele diesen Punkt nicht mehr mit. Ich bin dann auf Linux Mint umgestiegen. Ich habe wirklich diesen harten Rush gemacht. Würde ich nicht jedem empfehlen, sondern wirklich vorher das mal auszuprobieren, einer virtuellen Maschine oder einen alten Computer. Und wenn man sagt, das ist es dann für mich, wirklich auch rüberspringen und bitte, 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 bitte ganz wichtig, macht von eurer persönlichen Daten Update, wenn ihr das macht. Ne, weil ihr tut sozusagen ein neues Betriebssystem drüber, wenn ihr das macht und dann sind die Daten weg. Und das wäre schade. Gerade wenn persönliche Fotos und so weiter, das ist dann nicht so schön. Meine Frau hat es dann ein halbes Jahr später, wo sie einen neuen Laptop bekommen hat, auch mal probiert. Sie sagt, sie möchte kein Windows mehr, weil Linux tut es genauso gut. Zwischenzeitlich gibt es bei uns ja wirklich nur noch im Privathaushalt eigentlich nur noch Linux-Rechner und Laptops, weil wir einfach sagen, wir wollen das andere nicht, wir unterstützen das nicht. Vor allem auch möchte ich den ein oder anderen interessierten User darauf hinweisen, es gibt auch ein paar Gesetze wie den Freedom Act, den Digital und dann eben auch noch den Cloud Act, die einfach kurz und knapp besagen, Ermittlungsbehörden können dann auf Facebook, Google und Co. zutreten und sagen, ich hätte gern von dir, also Person XY, der wo es zuhört, hätte ich gerne alle Informationen, da spielt es keine Rolle, ob der Server in China steht, ob der in Nordkorea steht, sondern alle Daten, egal wo der Server steht, müssen dann definitiv an die Regierung weitergegeben werden. Das heißt, alles, was ich mache über WhatsApp oder was auch immer und in Amerika das Unternehmen sitzt, ist das halt eben, sag ich mal, ein ziemlicher GAU. Na, also aus dem Grund haben wir eben gesagt, nein, wir nutzen bei uns im Haushalt einfach Linux. Wir nutzen auch sogenannte Custom Runs bei uns auf den Handys. Aber da kommen wir später dann noch dazu, wie das dann im Alltag auch ein bisschen ausschaut.
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe in den 90er Jahren an der Universität mir meinen ersten Computer zugelegt, als ich gemerkt hatte, dass mit der Schreibmaschine Hausarbeiten zu verfassen extrem mühsam ist. Und hatte damals einen 386 DX40 mit Windows 3.1. Und irgendwann hat mir mal ein Informatiker Linux nahegebracht und mich darauf hingewiesen, dass das viel besser läuft und dass man mit einer Software wie LaTeX wunderbar Hausarbeiten setzen kann. Als Student der Geschichte und der Germanistik hatte ich also in Geschichte so den Spaß, so bei 15 Seiten Hausarbeit dann 120 Fußnoten formatieren zu müssen. Und die Textverarbeitung damals, das war noch StarWriter bei mir, ich habe dann auch Word 2.0 ausprobiert, die hat dann regelmäßig die Grätsche gemacht. Also ich habe dann so ziemlich früh gelernt, dass Linux extrem leistungsfähig ist und auch mit schwacher Hardware sehr gut klarkommt. Also mein schwacher 386DX40, der ließ sich dann mit LaTeX dann ziemlich gut betreiben. Das war allerdings noch so die harte Zeit. Da hatte ich dann Linux Slackware in Gebrauch und musste mir da 60 Disketten vom Rechenzentrum runterladen, was sehr lange gedauert hat. Und die Installation selber war auch eine Sache von mindestens einem Tag. Und dann musste man den Kernel noch selber kompilieren, um den Autotreiber überhaupt erstmal zu aktivieren, wenn man noch Sound haben wollte. Aber so meine wissenschaftlichen Hausarbeiten an der Uni, die hatte ich dann alle mit LaTeX gesetzt, gedruckt, gemacht. Und dann kam später so, als ich dann fertig war, so als fertiger Lehrer, so eine Phase, wo ich dann Microsoft Windows benutzt habe. Und der Meinung war, okay, ich brauche keine wissenschaftlichen Hausarbeiten mehr, also kann ich jetzt dann mit der normalen Windows-Software auch arbeiten. Und das habe ich dann bis Windows 2000 dann so durchgehalten. Und das war irgendwie dann ein bisschen Langeweile auch. Ich habe dann Dualboot gemacht mit Linux, habe dann Ubuntu ausprobiert und habe dann irgendwann mal gemerkt, wenn ich ja OpenOffice benutze oder LibreOffice, dann brauche ich ja kein Microsoft Office mehr. Und das war für mich dann so der Knackpunkt, dass ich dann für mich gesagt habe, okay, jetzt kannst du dein Windows dann auch löschen. Und da habe ich dann also dann schon seit einigen Jahren, ich kann gar nicht mehr genau sagen, seit wann, also es könnten so 15, 20 Jahre sein, also nur noch Linux auf meinem Desktop-Rechner zu Hause, auf meinem Arbeits-PC. Aber jetzt auf der Arbeit bin ich dazu gezwungen, ein Microsoft Surface mit Windows 11 im Moment jetzt zu benutzen. Und das lässt sich da schlecht ersetzen. Also, weil wir da mit Office 365 arbeiten und OneNote. Und das funktioniert halt damit am besten. Also, wenn ich da mit Linux-Rechner in der Schule da ankomme, ist es ein bisschen schwierig. Also, da sehe ich gerade noch keine Möglichkeit für mich. Ich habe mir jetzt so ein MacBook von 2014 gebraucht gekauft und habe da jetzt mal Linux Arch drauf installiert, was recht gut läuft, aber es hat halt keinen Touch. Also ich kann nicht mit der Hand drauf schreiben und auch keine Arbeitsblätter bearbeiten. Aber es wäre natürlich auch möglich, so ein älteres Surface zu kaufen und da Linux drauf zu installieren.
Ja, ich meine, das Dilemma, was du hast, kenne ich ja von meiner Arbeit auch. Ja, als CAD-Zeichner, es gibt Programme, die laufen halt eben nur unter Windows und gut, da muss man in den sauren Apfel beißen, weil das kann man selber weniger bestimmen. Die Frage, die sich jetzt aber dann bei mir stellt, du wirst ja auch bestimmt im Privaten und auch für die Schule auch mal Sachen auf deinen Rechner oder sowas, wo Linux draufläuft. Wie ist es denn dann mit der Kompatibilität gerade mit den Dateien, wenn du dann mit den Kollegen und sowas austauscht?
Also bei LibreOffice habe ich da überhaupt keine Probleme. Also für die reinen Word-Aktivisten mache ich dann halt entweder eine Word-Kopie, also konvertiere nach Word, speichern unter im Word-Format oder ich gebe es gleich als PDF-Datei weiter. Also wir erstellen gemeinsam schriftliche Tests und da ist es inzwischen fast üblich, dass wir da eine PDF-Datei reinstellen.
Man liest ja auch
das immer. Das ist dann überhaupt kein Problem.
Weil man liest ja auch manchmal, du hört dann auch von manchen Leuten, da gibt es dann Probleme und so weiter. Und wenn man jetzt eh schon mal jemanden vor der Nase hat, dann kann man die Frage direkt auch mal stellen, weil das ja auch für den einen oder anderen sicherlich interessant ist.
Natürlich. Also bei Textverarbeitungs- oder bei Textdateien, wenn mir jetzt jemand eine Word-Datei gibt, da habe ich selten Probleme, weil die Formatierungen jetzt nicht so tiefgreifend sind, dass OpenOffice, also LibreOffice, das nicht ohne Probleme umwandeln könnte. Was ein Problem ist, wenn jemand auf Excel-Dateien angewiesen ist mit Formeln. Also die Excel-Formeln, die sind jetzt nicht kompatibel mit der Tabellenkalkulation von LibreOffice, OpenOffice, die da Calc heißt. Da gibt es Unterschiede. Vor allem die Makrosprache ist komplett anders. Also wenn jetzt jemand eine Excel-Datei mit Makros hat, dann kann man die nicht einfach in Calc übernehmen und davon ausgehen, dass dann alles unterstützt wird.
Ja, ist auf jeden Fall gut zu wissen für den einen oder anderen. Aber das kann ja aus, das kann auch meine Frau und auch ich aus eigener Anwendung auch sagen. Also so für normale Textarbeiten und so weiter, was schreiben und so weiter, das geht auf jeden Fall ohne Bedenken. Also für Umsteiger oder Leute, die das auch ausprobieren, da braucht ihr keine Berührungsängste haben. Ihr habt auch die Möglichkeit, ich glaube, da gibt es auch bei den Kanal Linux Guides dazu auch ein Video zu LibreOffice. Wer wirklich diese sogenannte Ribbon-Ansicht braucht, bei LibreOffice, da kann sie sich auch einstellen, dass man dann zumindest eine gewisse Gewohnheit hat, was man vielleicht dann von Word oder so noch kennt.
Die habe ich nie gemocht, die Ribbon-Ansicht. Muss ich sagen, ich habe da das einfachere Menü bevorzugt.
Ich nutze da tatsächlich.
Aber es ist jedenfalls.
Ich nutze da eher das Ribbon, weil da komme ich persönlich besser klar. Man ist auch dann eben dieser Switch zwischen Arbeit und auch im Privaten ein bisschen leichter. Aber es ist dann auch, das ist halt auch wieder das, was dann eben zur Open Source gehört. Das ist die Freiheit auch einfach zu wählen, ich möchte so oder so haben.
Ja, das ist das Schöne dabei. Nebenbei gesagt, ich bestücke auch OneNote über meinen Linux-PC. Ich gehe dann halt über den Browser in OneNote rein. Mhm. Also da kann man auch mit OneNote arbeiten. Man hat nicht alle Funktionen zur Verfügung. Was nicht geht, was ein bisschen schade ist im Browser, ich kann nicht von einem Notizbuch in ein anderes irgendwelche Sachen rüberkopieren. Ich kann nur Notizbücher einzeln öffnen, jedes Notizbuch in einem eigenen Fenster und kann nur innerhalb eines Notizbuches dann einzelne Inhalte hin und her kopieren.
Okay.
Für die volle Funktionalität brauche ich also die Windows-Anwendung. Und die gibt es ja leider nicht für Linux, weil Microsoft die nicht herstellt. Die könnten ja, wenn sie wollten. Das wäre für die kein Problem, eine Linux-Version anzubieten. Aber das machen die nicht.
Nee, man hat höchstens die Möglichkeit dann durch das sogenannte Linux Unterdings, mir fällt gerade der Name nicht dafür ein, dass man da Linux noch nutzen kann, aber anderweitig, leider nicht.
Du meinst Emulationssoftware wie Wine vielleicht?
Nein. Wenn man jetzt unter Windows ist, gibt es ja dieses WSL, Windows Sub.
Ach so.
Das meine ich. Das geht.
Das Windows Linux Subsystem.
Genau.
Ja. Kommt jetzt auf das Windows-Gerät an, was man verwendet. Das ist auch eine Frage des Platzes. Wenn man also zusätzlich zu seinem Windows dann auf einem Surface zum Beispiel dann noch ein komplettes Linux drauf installiert in dem WSL, dann ist dieses Linux ja nicht komplett leistungsfähig wie normales, separat installiertes Linux. Das ist dann beschnitten in der Funktionalität. Und es braucht trotzdem massig Platz noch auf der Festplatte.
Und dazu kommt ja auch noch, dass dann der Speicher meistens auch fest verlötet. Das heißt, ich kann nicht einfach hergehen und sagen, ach, ich tausche das mal aus.
Das ist richtig.
Kommt dann meistens dann noch dazu.
Und wenn das Windows-Gerät noch dazu ein Dienstgerät vom Arbeitgeber ist, dann kann es natürlich passieren, dass man das gar nicht installieren darf.
Ja, das ist dann aber eine
andere. Weil es vom System her verdongelt ist. Hm. Also die haben da bei uns auch die Arbeitsbedingungen verschärft. Ich hatte am Anfang ein Surface, bei dem ich alles machen konnte. Da hatte ich Narrenfreiheit. Inzwischen darf ich auch nur noch die offiziell zugelassenen Sachen da installieren.
Hm. Na, ich bin ja zumindest froh, dass ich so Sachen wie Firefox oder sowas nutzen kann. Das wäre ja für mich ein Graus, wenn ich dann wirklich den Microsoft Edge meine ich natürlich nutzen müsste, weil das Ding das kann man auch nachrecherchieren. Ich habe den Link habe ich leider nicht dazu gepackt, aber es gibt eine Auflistung und selbst der Microsoft Edge ist noch ein schlimmerer Datenstaubsaucher als wirklich der von Google, der Chrome.
Und es wird jetzt eher noch schlimmer mit dem direkten Einbau des Co-Piloten.
Ja.
Ich kann den nicht deaktivieren. Der drängt sich da dermaßen in den Vordergrund. Also es war ja sonst immer kein Problem, zum Beispiel so eine App von Microsoft wie Forms zu finden. Heute hatte ich das Erlebnis im Browser, dass ich Forms nicht gefunden hatte. Ich musste den Co-Piloten dann fragen, wo Forms abgeblieben ist. Also so weit sind wir dann nicht schon. Weil einfach immer der Co-Pilot aufging. Und ich bekam überhaupt kein Fenster mehr mit sämtlichen Microsoft-Anwendungen. Ne? Sonst waren das immer so 50 Stück oder so, die man dann anschauen konnte und benutzen konnte. Jetzt sind die irgendwie versteckt. Und da schaltet sich jetzt die KI davor.
Ja, da kommen wir dann später auch noch kurz dazu, wenn man dann wirklich so Alltagsprogramme und so weiter, aber ich nutze zwar auch ein bisschen, aber ich nutze dann tatsächlich nur wirklich lokale KI-Modelle, weil die senden nichts nach außen.
Das finde ich im Prinzip sehr interessant, habe ich auch schon versucht, aber meine Grafikkarte hat nur 2 GB. Und da ist die Leistung immer sehr eingeschränkt.
Ja, da kann man ja auch...
Was hast du dann für eine Hardware-Ausstattung?
Also meins ist tatsächlich... Gib mir mal kurz 2 Minuten. Das ist auf jeden Fall ein Mini-PC. Die genaue muss ich jetzt kurz mal aus... Mal kurz nachgucken, weil das weiß ich nicht. Ist ein AMD Ryzen 9 7400 ASW mit einem Radeon 780M Graphic-Chip. Das Ding hat 8 Kerne und 16 Threads. Also ich sag mal, die ganz großen Modelle, tatsächlich wie jetzt so die 40B oder sowas, die laufen nicht, weil das einfach zu groß ist. Aber ich sag mal, so die kleinen wie jetzt 8B oder auch 12B, also B steht dann für Billionen Informationseinheiten, die drin sind. Und die laufen dann eigentlich ganz gut. Da kann man sich auch mal ein bisschen umgucken. Da gibt's auch so Sachen wie Alpaca oder auch Yan AI oder was ich aktuell nutze, weil mir das letzte Update... das, was ich nutze für die lokale KI, dann auf einmal überhaupt nicht mehr funktioniert hat, ist LM Studio. Die genannten gibt es auch für alle bekannten Betriebssysteme wie Windows, Mac oder auch Linux.
LM Studio hatte ich jetzt auch mal installiert, ist auch noch bei mir aktuell im System. Irgendwie fehlt mir da so die richtige Anwendung dafür. Weil die kleineren Modelle, die sind jetzt nicht wirklich in der Lage, zum Beispiel ein E-Book von 200 Seiten jetzt vernünftig zusammenzufassen. Die haben die Leistung nicht, das sind die Tokens zu klein ausgeführt. Die können also, wenn ich jetzt sage, fass mir den Roman kapitelweise zusammen, für jedes Kapitel mach mir eine Zusammenfassung von einer halben Seite, das können die nicht.
Also was,
das finde ich jetzt eine schöne Anwendung eigentlich, um ein bisschen Zeit zu sparen.
Also was man tatsächlich sich mal angucken kann, was da ein bisschen datenschutzfreundlicher ist, ist tatsächlich von DuckDuckGo. Die haben hier zum einen von ChatGPT und noch 3 andere Modelle integriert, die bei ChatGPT, da laufen die ganzen Chat-Anfragen lokal. Und das, was abgefragt wird, ist dementsprechend anonymisiert. So schreiben sie es zumindest in der Beschreibung. Man kann dann auch testen. Die haben bei sich auch das LMA von Beta, das Llama-Modell, das Haiku-Modell haben sie noch bei sich und das andere weiß ich jetzt gerade nicht. Und da kann man auch zwischen. Also man kann, das ist halt eine gute Möglichkeit, auch wenn man sagt, okay, ich brauche was ein bisschen leistungsfähigeres und möchte ein bisschen mitarbeiten, das kann man noch zusätzlich machen. Das mache ich auch manchmal. Das kann man noch mitnutzen. Das ist noch eine ganz gute Geschichte. Aber da ist er dann auch nur begrenzt. Ich glaube, bei 16.000 Zeichen oder sowas ist das. Aber man kann dann sagen, pass auf, mach mit dem Text das. Abbrechen und dann nochmal 2, 3 andere Sachen mit rein. Aber ich glaube, wenn es dann wirklich so ein 200-Seiten-Buch ist, da ist dann auch ziemlich schnell auch, weil es auch ein bisschen begrenzt ist, wie weit man gehen kann, fragt mich nicht, wie viel, das weiß ich nicht. Aber nach einer Zeit heißt dann, okay, du hast dein tägliches Limit dann aufgebraucht. Aber dafür, dass es kostenlos ist und auch anonymisiert und die Chat-Abfragen bei einem auf dem Rechner laufen, ist es auf jeden Fall eine brauchbare Alternative. Und
yep.
Unter duck.ai
das ist alles ja noch ein toller. Also irgendwann ist die lokale Rechnerarchitektur leistungsfähig genug, um da ein vernünftiges KI-Modell lokal laufen lassen zu können. Aber im Moment steckt das noch etwas in den Kinderschuhen, ist so mein persönlicher Eindruck. Also wir haben jetzt von Llama und anderen LLMs gerade kurz geredet. Da sollte man vielleicht kurz dazu sagen, das waren meistens Open-Source-Modelle auch, von denen gerade die Rede war. Also wir sind immer noch beim Thema Open Source.
Richtig.
Und da passiert auch im Open Source Bereich sehr, sehr viel in Sachen KI.
Ja.
Und es hat so seine guten und auch seine schlechten Seiten, denn die große Freiheit bei Open Source bedeutet dann halt auch, dass man KI-Modelle benutzen kann, die moralisch in keiner Art und Weise irgendwie eingeschränkt sind. sozusagen nicht zensiert sind. Die könnten also auch für kriminelle Zwecke verwendet werden.
Werden sie teilweise sogar schon. Also gerade dann, wenn es um Telefonbetrug und so weiter geht, gerade die Leute, die dann auf Bitcoin-Betrug und so reingefallen sind, da gibt es den sogenannten Betrug nach dem Betrug. Da haben sie teilweise auch schon KI-Stimmen, die schon ziemlich echt klingen, manche, die dann statt Mitarbeiter anrufen und fragen, ja, wurden sie denn schon mal betrogen und so weiter und so fort. Also die Betrügerchen nutzen das schon.
Auf jeden Fall. Also es gibt jetzt eine neue Qualität, wenn man das so nennen will, von Spam und allen möglichen neuen Betrugsmaschen. Es soll jetzt sogar schon der Enkeltrick am Telefon mit künstlicher KI-Stimme versucht worden sein.
Da gibt's aber, ich glaube, in Schweden oder so war das, die haben dann eine künstliche Intelligenz, die sich dann als Oma ausgibt und dann versuchen dadurch die Betrügerchen auch einfach ein bisschen Zeit zu stehlen und vielleicht auch dingfest zu machen.
Okay, irgendwie landet man immer sehr, sehr schnell im Moment bei KI.
Ja, das ist ja für
irgendwie
das große Ding. Es ist, um es zumindest zum Abschluss zu bringen, ich sag mal, man sollte halt auch KI bei dem belassen, was es ist. Es sollte als ein Assistent angesehen werden und nicht etwas, wo ich mein Hirn abgebe und sage, mach mir das mal alles.
Ja. Und das ist leider so, ich sehe es in meinem Alltagsgeschäft als Lehrer, dass die Schüler öfters mal der Meinung sind, ich gebe mein Gehirn da ab und lasse die KI was arbeiten.
Ja, wobei
und ich bin dann damit konfrontiert, dass ich irgendwelche Eingaben von Schülerseite aus kriege, die immer ja, mäßiger und saumäßiger werden, aber schön formuliert sind.
Ja. Also man kann es ja auch mal austesten und auch einfach mal Sachen, wo man selber kennt, auch mal abfragen. Na, also ich habe mir mal den Spaß gegönnt bei Dragon Ball, was ist ein Saiyajin? Das Ding hat mir dann einmal anstatt, ja, das ist eine Kriegerrasse, wollte es mir weismachen, das wäre eine von Kremlins gezeugte Kriegerrasse. Na, also nur mal so viel zu dem Thema.
Ja. Die sogenannten LLMs sind halt nicht wirklich intelligent. Das sind stochastische Papageien, die Wörter in Vektoren umwandeln und dann nach Wahrscheinlichkeiten neue Sätze zusammenbauen. So könnte dann als Beispiel bei einer Rechenaufgabe wie 2 plus 2 dann als Ergebnis dann auch Donnerstag herauskommen. Also je nachdem, welche Trainingsdaten zugrunde lagen. So in der Frühzeit, das war vielleicht vor einem Jahr oder so, wenn ich bei ChatGPT gefragt habe, wie viele Strophen hat das Gedicht Weltende von Jakob van Hoddis, da kamen immer sehr kuriose Antworten dabei heraus. Also das ging dann von 4 Strophen bis 6 Strophen, also es hat tatsächlich nur 2 Strophen. Und einmal hatte ich dann auch ChatGPT danach gefragt, welchen Inhalt hat es denn? Was kommt denn da alles drin vor? Und es hat mir dann irgendwie so 10 Strophen zusammengebaut, die im Original gar nicht vorkamen.
Ja.
Also inzwischen macht es das nicht mehr, aber das war schon sehr verblüffend. Und es ist dann halt auch so bei diesen kleineren KI-Modellen, die man dann lokal auf seinem Rechner installieren kann, muss man halt da auch etwas vorsichtig sein. Gerade bei den weniger leistungsfähigeren, was so die deutsche Sprache angeht, da gibt es noch starke Einbußen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Okay. Open Source bedeutet Freiheit. Ich kann die Software benutzen, die mir persönlich gefällt.
Genau.
Und ich kann bei dieser Software einstellen, was mir persönlich auch am meisten Spaß macht. Und unter Linux kann ich mir auch aus, ich weiß nicht, wie viele es da gibt, aus allen möglichen Windows-Systemen mir sehr unterschiedliche Sachen zusammenbasteln. Das ist eine Riesenfreiheit, die ich da habe. Es gibt nicht ein Windows wie bei Microsoft, sondern bestimmt so, sagen wir mal so 10 bis 20 verschiedene Systeme, aus denen ich da wählen kann. Und das hat mich auch geärgert mit der Taskleiste, was du da vorhin erzählt hast, als bei uns dann auf dem Surface von Windows 10 auf Windows 11 abgedatet wurde, wurde ich damit konfrontiert, dass die Taskleiste nur nach unten war und ich konnte die nicht mehr oben anpinnen, wie ich es sonst immer gemacht hatte. Also zu Hause auf meinem Linux-Rechner habe ich die oben, was ich extrem praktisch finde.
Kann ich verstehen.
Und hatte das auf dem Surface auch, vor allem wenn man mit der Hand, mit dem Stift schreibt auf dem Bildschirm. Da ist es extrem praktisch, wenn die Taskleiste ganz oben ist, damit man die nicht aus Versehen damit antippt. Geht jetzt alles nicht mehr. Das haben die in Windows 11 dann einfach nicht mehr eingebaut.
Ja.
Und es geht aus irgendwelchen programmiertechnischen Gründen nicht, weil sie die Software da etwas abgespeckt haben. Also die kann ihre Meldungen nur noch in eine Richtung ausgeben und nicht mehr so flexibel wie Windows 10. Es gab da so ein Tool, mit dem konnte man die Taskleiste dann noch nach oben verschieben. Und da gab es dann einige Hilfefensterchen oder Unterfenster, die dann bei manchen Anwendungen aufgegangen sind, die dann nicht mehr so gut lesbar waren, weil die an der falschen Stelle aufgeploppt sind. Also da war die Taskleiste oben und die Fenster gingen dann unten auf, ne, wo die Taskleiste normalerweise laut Windows sein soll.
Ja, oder auch der Spaß mit der rechten Maustaste, wo sonst früher einfach, du machst ein Objekt und kopierst, jetzt brauchst du zwischenzeitlich einen Klick mehr, dass du wieder das altbekannte Menü hast, dass du damit was machen kannst. Bei Windows 11.
Ja. Und auch das Kontextmenü im Explorer, im Dateimanager, ist extrem unübersichtlich geworden. Und der Dateimanager selber, der ist auch sehr merkwürdig von den ganzen Verzeichnissen, die da angezeigt werden. Also es gelingt mir da nicht, irgendeine sinnvolle Ordnung hineinzubringen und das irgendwie so zu konfigurieren, dass ich nicht da 10 Verzeichnisse mitten im Weg drin stehen habe, die ich kaum benutze. Also das geht alles. Ja, besser mit anderen Dateimanagern.
Mir geht es tatsächlich so, nach dem Wochenende, wenn ich Montag früh auf Arbeit bin, man kann ja bei Linux Mint auch einstellen, was passiert, wenn ich in den Ecken bin. Ich habe das so eingestellt, dass dann eben, wenn ich ein bestimmtes Fenster suche, ich gehe in die eine Ecke und alle Fenster sind da und ich kann umspringen. Ja, das versuchst du dann, weil es automatisch in deinen normalen Arbeitsgang ist. Und, ach so, ist ja wieder Windows, geht ja nicht.
Ja. Bei mir ist es hier noch ein bisschen extremer. Ich habe mir einen Tiling Window Manager installiert seit Corona-Zeit, wo ich dann mit der Tastatur auf 2 Bildschirmen dann die Fenster hin und her switche. Und wenn ich dann nur mit einem Bildschirm auf dem Surface arbeite und versuche dann den virtuellen Bildschirm zu benutzen, kommt mir das extrem langsam und träge vor. Und von der Bedienlogik her mit den Tasten, mit Windows und den Richtungstasten geht dann immer in der falschen Richtung dann der virtuelle Bildschirm auf und solche Sachen. Also beim Tiling Window Manager, wenn man das mal gewohnt ist, dann hat man das dann auch so in der Muscle Memory drin, so in den Fingern und tippt dann irgendwie und zack, zack, Fenster links, Fenster rechts, rauf, runter.
Ja.
Wenn man sich da mal dran gewöhnt hat.
Ja, oder auch einfach bei Windows Linux Mint auch einfach, da ist dann auch der Dateimanager Nemo und mit F3 hast du dann wirklich dann direkt 2 Fenster. Ja, bei Windows musst du sie erstmal nebeneinander stellen. Das sind halt so die Kleinigkeiten, wo du denkst, da haben sich die Entwickler von der Distribution auch wirklich Gedanken gemacht. Also zumindest jetzt bei der Linux, wo man sich da mal für entschieden hat, sag ich mal. Das ist halt dann auch der Punkt, wo dann einfach auch auf der einen Seite Big Tech ist, die einen dieses Friss oder Stirb dich in gefühlt an die Wand drückt. Während du natürlich auf der anderen Seite, wenn du sagst, du wärst jetzt dann Open Source, hast du die Datensammelwut wie beispielsweise von Google oder Microsoft oder eben auch nicht mehr. Natürlich kann man, wenn man das natürlich möchte, weil ich sage, ich möchte unbedingt den Browser so haben. Ja, den gibt es auch. Das ist auch dann was mit Freiheit natürlich auch gemeint ist. Na, also wenn du, lieber Zuhörer, natürlich gerne deinen Edge nutzt, würdest, wo ich dir aber auch wirklich als Tipp geben würde, schau dir mal andere Alternativen an, könntest du rein theoretisch unter Linux auch nutzen.
Also was unter Linux mit dem Edge auch geht, das habe ich neulich mal getestet, ich kann da PDFs mit beschriften.
Okay.
Dafür ist der Edge wirklich ganz praktisch, wenn man nicht irgendwelche andere Software da installieren will. Und sowas wie X-Journal nicht mag, zum PDF-Beschriften, das geht da relativ unkompliziert damit. Also insofern gibt es da für mich auch einen akzeptablen Grund, wenn jemand da Edge benutzen will für PDF-Beschriftung.
Wie gesagt, das kann jeder für sich ja auch entscheiden. Das ist ja auch wirklich diese Freiheit, die man da dabei hat. Es gibt nicht nur den einen Weg. Es gibt den persönlichen Weg, den man für sich dann auch geht, weil man vielleicht sagt, ich mag den oder so. Muss man dann für sich natürlich entscheiden. Das möchte ich hier ganz groß auch unterstreichen. Nicht, dass sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt. Nee, das bleibt dir natürlich frei, aber ich finde es halt auch wichtig, sich zu üben, auch mal vielleicht zu informieren, was macht denn dieses Programm? Da gibt es ja auch viele Anlaufstellen. Wenn man das denn möchte. Ja.
Wenn man möchte, kann man auch Googles Chrome-Browser unter Linux benutzen. Der läuft hervorragend. Videokonferenzen lassen sich damit gut verwalten. Und man muss da auch keine separate Software für alle möglichen Videokonferenzplattformen installieren, hat sich in der Corona-Zeit herausgestellt, sondern die laufen auch sehr, sehr gut im Google Chrome Browser.
Auch für die Leute, die Discord nutzen, ihr braucht dann gar nicht mal die App dafür, das läuft sogar unter Android mit dem Browser eures Vertrauens. Also ihr braucht keinen Discord extra installieren, sondern ihr könnt das dann einfach über den Browser machen und gut ist es.
Ja. Und in Sachen Kompatibilität, inzwischen geht es relativ problemlos, dass man die Webanwendungen von Word, Excel, auch unter Linux als separate Programme sozusagen starten kann. Die Funktionalität ist aber trotzdem beschränkt auf das, was halt im Browser dann unterstützt wird. Die öffnen sich dann wie separat installierte Programme in ihrem eigenen Fenster. Man sieht dann auch keine Browserleiste mehr oben und kann sie benutzen, wie man es vielleicht dann unter Windows auch gewohnt ist. Aber es sind im Prinzip diese Webanwendungen.
Ja.
Also das geht grundsätzlich schon.
Ja, bei mir geht das ja dann auch so weit, dass ich auch gesagt habe, ich nutze nicht mehr das Standard Android, sondern sogenannte Custom ROMs. Ich persönlich nutze ein Google Pixel Gerät, ein 8a mit GrapheneOS, nutze jetzt insgesamt seit 1,5 Jahren und muss sagen, bin damit sehr zufrieden, gerade auch die Granul, dass man da bestimmen kann, was für Berechtigung hat die Apps, was kann sie, was darf sie nicht. Das geht dann sogar so weit, dass ich sagen kann, da ist nur gewisse Kontakte, wo dann diese App lesen darf oder ich gaukel ihr vor. Dieser eine Ordner ist alles, was auf meinem Smartphone ist und so weiter. Und das Schöne ist, man kann sich ja auch alternative App-Stores auch installieren. Da gibt es auch sehr, 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 sehr wirklich schöne Open-Source-Apps aus dem sogenannten F-Droid-Store. Ich persönlich nutze Droidify dafür, wo man dann einfach auch wirklich alternativen Browser, alternatives Telefon-App und so weiter, ohne dieses ganze Google, ich möchte euch besser kennenlernen, aka ich sammelt eure Daten. Sondern ich kann da wirklich Stück für Stück wegkommen und sagen, hey, das geht auch so weit, dass ich dann auch bei mir lokalen Werbe- und Tracking-Blocker einbauen könnte oder so, wenn ich das denn möchte. Also es ist dann auch wieder ein klarer Vorteil gegenüber etlichen Android-Derivaten, die dann sehr viele Daten von uns sammeln.
Muss man sein Handy dafür nicht routen?
Nein. Gerade dieser Punkt ist bei GrapheneOS, wollen sie gar nicht, weil das dann einfach den ganzen Sicherheitsaspekt widerspricht. GrapheneOS ist darauf ausgelegt, wirklich ein sicheres Betriebssystem zu sein, durch ihre verschiedenen Sachen, die sie mit eingebaut haben, dass dann eben beispielsweise, wenn man muss sagen, es gibt halt vielleicht auch die ein oder andere App aus dem App Store, die man braucht, aber die kann man dann in ein separates Profil reinlegen und dann gibt es auch wirklich in der Sandbox, wo das läuft, oder wirklich dann darin nur diese Play Store Apps laufen, aber abgeschottet vom restlichen System, wo ich auch sagen kann, nee, diese Berechtigung bekommst du nicht. Das kann so weit gehen, dass ich den alles abdrehe und sage, du kriegst kein Internet, du kriegst keinen Zutritt auf meine Kontakte, auf mein Handy. Oder wie schon gesagt, nur wenn ich sage, ich nutze eine Wallpaper-App, wo ich dann wechseln möchte, hier nur dieser eine Ordner, der Rest geht dich nichts an. Und auch gewisse Sicherheitsfeature, wo dann sagen, dass dann eben auch das abgeschottet läuft und so Geschichten. Das würde dem widersprechen. Routen macht wirklich, also Routen ist halt, dass man, es ist Macht und Verantwortung. Natürlich hat man damit viele Rechte, aber muss auch aufpassen, was man damit macht. Und gerade bei Banking-Apps wird es dann da etwas schwierig, weil die mögen das nicht, wenn man das Handy
routet. Also du kannst auf jedem Android-Handy Graphene.
Nein, nur auf Pixel-Geräten. Weil die halt eben, weil die von der Graphene OS Foundation sagen, die erfüllen diesen Sicherheitsstandard, den wir haben. Dieser Titanium-Chip beispielsweise dafür zuständig ist, dass auch vieles verschlüsselt ist, wo auch unterstützt, dass sie den sogenannten Bootloader auch wieder schließen kann, dass dann einfach irgendwie jemand was am Betriebssystem ändern kann und so weiter. Da findet sich auch...
Okay, dann geht Graphene OS nur für Pixel-Geräte?
Genau.
Und Calyx OS?
Calyx OS gibt es für Pixel-Geräte, gibt es aber auch für einige andere. Für Fairphones gibt das, für Fairphone und wie heißt die Alternative dazu zu Fairphone? Ich glaube aus
Deutschland. Pinephone?
Nein. Die auch sagen, wir machen nachhaltige Materialien und so weiter. Shiftphone? Für Shiftphone gibt es das und für einige Motorola.
Okay. Ja, ist auch eingeschränkt dann auf eine gewisse Geräteauswahl.
Ich möchte jetzt dieses Thema nicht komplett, aber nur mal kurz gesagt, nicht jeder Hersteller möchte eben auch, dass der sogenannte Bootloader, der halt eben dann auch zulässt, dass ich ein alternatives Android-System aufspiele, dann zulässt. Aber das ist ein Thema, das ist ein separates Thema, weil das würde jetzt wirklich den Zeitrahmen sprengen.
Das ist also ein Thema für eine weitere Folge.
Falls gewünscht, ja. Oder auch wenn gewünscht, wie kann ich das Handy, das ich habe, zumindest so weit entgoogeln, könnte man auch machen, falls die Hörer es wünschen. Also Möglichkeiten sind vorhanden an dem Punkt.
Ja. Also Appell an die Hörer, es gibt auch eine Kommentarfunktion.
Und definitiv.
Bei der Podcast-Folge auf der Seite, wo die Podcast-Folge gehostet ist, auf slachtungdata.de. Und das schreibe ich am besten noch in den Shownotes mit dazu.
Auf jeden Fall.
Wo man am besten noch kommentieren kann. Also entweder auf der WordPress-Seite direkt oder über Mastodon.
Gut, sprechen wir noch kurz über die Alltagshelferchen, die ich bei mir nutze. Da rede ich auch von dem Skript, das ich hier nebenbei habe. Also dieses Skript habe ich zuerst mit der Programm Speech Note. Das bedeutet, ich spreche in mein Mikrofon rein. Das tut es dann in Schrift umsetzen. Ich muss zwar nochmal das ein oder andere Mal vielleicht nochmal drüber gehen, aber ich sage mal, zu 95% funktioniert das sehr gut. Dann packe ich das in das schon erwähnte LibreOffice, mache das alles nochmal in Klartext. Und das nochmal ein bisschen schön zu machen, mache ich das dann eben in meine lokale KI, wo ich sage, pass auf, mach mir das bitte nochmal schön, schmeiß Rechtschreibfehler und so weiter raus. Und am Schluss lasse ich dann meine Frau nochmal drüber gucken. Ja, ich sag mal, wirklich nur als Helferlein und nicht einfach, mach das mal für mich. Als Browser nutze ich für spezielle Aufgaben den Tor-Browser, den Firefox als Zweitbrowser und bevorzugt den Brave, weil er halt auch noch ein paar Sicherheitsmechanismen hat und auch Fingerprinting und so weiter dementsprechend auch widersteht. Bildbearbeitung GIMP. Für Musik und Radio nutze ich den Strawberry Player. Für lokale Musik, Shortwave für Internetradio, weil ich sehr gerne Webradio auch mal, wenn ich hier was mache oder so nebenbei höre. Für CDs, die man sich erwirbt, gibt es free.asi. Damit kann ich dann die in MP3s oder so umwandeln. E-Mail und Kalender nutze ich Thunderbird. Als YouTube-Alternative auf dem Smartphone bietet sich NewPipe an. Das heißt dann, ich kann zwar auch YouTube gucken, aber ich sag mal den Leuten, die ich dann abonniere und so weiter, das läuft alles lokal auf meinem Gerät. Die Alternative dafür unter Windows und für Linux ist dann FreeTube. ist sozusagen das Pendant dazu. Für Podcasts nutze ich auf mein Android-Gerät AntennaPod. Das ist eine wunderbare App, die wirklich nichts offen lässt, die wunderbar funktioniert. Also jeden, der sagt, ich möchte eine Open-Source-App, den lege ich AntennaPod wirklich ans Herz. Ist eine sehr, sehr gute und sehr umfangreiche App, die auch stetig weiterentwickelt wird.
Die benutze ich auch persönlich für zum Podcast hören.
Ja.
Wer diesen Podcast hört, macht es vielleicht ohnehin schon, eine sogenannte Podcatcher-App zu benutzen. Mhm. AntennaPod gibt es also für Android. Die Apple-Leute haben ihre eigenen. Die werden wahrscheinlich nicht AntennaPod verwenden. Da gibt es ja alle möglichen Apps dafür.
Und auch die Leute, die AntennaPod nutzen und auch das auch dann immer mal gespannt sind, okay, wie sieht's denn aus am Ende des Jahres, das, was man dann von anderen Streaming-Diensten für Musik kennt, da gibt's dann auch am Ende auch nochmal so eine Tabelle, wie lang habe ich was gehört, was habe ich wirklich komplett durchgehört. Und das ist manchmal ganz interessant, was man so wie viele Stunden gehört hat und so. Ist manchmal interessant, wirklich diese Zahlen mal vor Augen zu haben. Ist auch sehr schön aufbereitet.
Ich habe mir schon seit geraumer Zeit einen Knochenschall-Kopfhörer zugelegt. Mhm. Also der sitzt so wie eine Brille, so mit so Bügeln über den Ohren.
Okay.
Und überträgt den Schall durch Vibration über den Backenknochen. Da kann man also alles hören, was ringsherum um einen vorgeht. Und bekommt gleichzeitig das, was man so hört, dann so direkt sozusagen dann in den Kopf, so als würde da so ein kleines Männchen drin sprechen. Mhm. Eignet sich hervorragend zum Anhören für Podcasts beim Gassi gehen.
Okay.
So übers Handy. Von Schock Z, Schocks mit S-H-O-K-Z. Also da gibt's ja wunderbare Sachen. So die Ohrstöpselchen sind wir immer rausgefallen. Das ist so der ideale Podcast-Kopfhörer.
Du wirst aber nicht gesponsert von denen.
Nö. Aber wenn die was hergeben wollen, nichts dagegen. Nein, dieser Podcast ist komplett nicht kommerziell. Das ist mir viel zu kompliziert. Muss man dann Vorsteueranmeldung machen, so vierteljährlich.
Das ist mir schon klar.
Da habe ich keine Lust drauf.
Aber ich wollte es auch mal für unsere Hörer einfach auch mal nochmal unterstreichen, dass sie auch wissen, nein, wenn von uns was empfiehlt, dann ist es eher, weil es uns selber gefällt und nicht, weil wir dafür ein bisschen Geld nebenbei kriegen. Nein.
Nö. Das ist leider zu kompliziert. Das fände ich schon ganz interessant. Das kostet ja auch alles Geld, so einen Podcast zu betreiben.
Ja.
Und macht sich nicht von alleine. Insofern fände ich das schon ganz nett, wenn da ein kleines Taschengeld dabei rausspringen würde, um wenigstens die Kosten reinzukriegen. Aber da rechtfertigt so der Ertrag den Aufwand nicht, finde ich.
Aber stellt sich dann für mich die Frage, wenn jetzt jemand sagt, denen gefällt dein Podcast und er möchte dir was in deinen Hut schmeißen, gibt es denn da Möglichkeiten?
Dafür habe ich noch nichts eingerichtet. Mhm. Soll ich vielleicht bei Gelegenheit mal machen, so eine Patreon-Seite oder sowas.
Na, also bleibt auf jeden Fall informiert. Vielleicht habt ihr nochmal die Möglichkeit, mal wenn ihr sagt, hey, die Arbeit gefällt uns, wir möchten da mal ein kleines Dankeschön reinschmeißen, dann werdet ihr da auch informiert.
Ja, sobald sowas eingerichtet ist und ich nicht davon ausgehen muss, das ist jetzt steuerrechtlich relevant oder so.
Hm.
Kommt immer drauf an, welchen Rahmen das dann stattfindet. Die Materie ist wirklich sehr kompliziert. Es ist schwierig, da irgendwie dann auch eine verbindliche Auskunft von irgendwem dafür zu kriegen.
Ja.
Bei solchen Fragen.
Aber auch das ist wieder ein Thema wahrscheinlich für einen anderen Tag.
Ja, genau. Das können wir nicht alles heute klären.
Ja. Aber wenn ihr noch...
Ich nehme...
Dann mach du erst.
Ich nehme hier übrigens mit einem Rechner auf, den ich mir aus Einzelteilen selber zusammengeschustert habe. Also die habe ich natürlich damals neu eingekauft. Mhm. Der ist jetzt 10 Jahre alt.
Ja.
Und das ist mein zweiter Rechner, den ich auf diese Art und Weise mir zusammengebaut habe, der dann komplett mit Linux läuft. Ich hatte davor schon einen, Den hatte ich selber auch 10 Jahre benutzt, hauptsächlich mit Linux. Und nach 10 Jahren war ich der Meinung, jetzt hat er sein Geld verdient, jetzt baue ich mir einen neuen Rechner. Das ist der, den ich jetzt benutze. Und da hatte ich den alten Rechner meiner Tochter gegeben und die hat dann sogar noch 5 Jahre damit was gemacht.
Das ist ja geil. Das ist ja wirklich
geil. Also die konnte da so ihre Schularbeiten, so Office-Geschichten konnte sie noch damit machen. Mich hat er dann genervt, weil er schon ein bisschen zu langsam war, aber eine Zeit lang hat er dann durchaus noch gearbeitet.
Ja.
Das finde ich immer recht enorm. Das kennt viele Leute gar nicht, dass man einen PC auch 10 Jahre benutzen kann.
Ja, und so ist es auch schön zu sehen, wenn man dann wirklich mal, also der Mini-Rechner ist jetzt sozusagen mein zweiter, der jetzt unter Linux läuft. Das andere war noch mein selbst zusammengebauter. Der ist dann später meinem Neffen gegangen, weil der halt auch mein Gaming-PC haben wollte. Aber wenn man sich da wirklich was Passendes, wo man auch, man muss auch sagen, wenn man wirklich sagt, ihr steigt auf Linux um, es schadet trotzdem nichts, wirklich erstmal zu gucken, werden denn die Teile auch unterstützt. Es kann nämlich auch bei, das muss man auch dazu sagen, es kann auch, wenn man sich nicht informiert, bei einem Laptop sein, dass du da zwar ein Bild hast und alles, aber du kriegst keinen Ton raus. Das kann zwar dann mit einem Update eventuell behoben werden, aber es ist halt dann ärgerlich. Deswegen, ihr lieben Leute, informiert euch da auch ein bisschen, fragt auch bei den User Groups nach oder es gibt auch die Möglichkeit, alle 2 Wochen bei Linux Guides, der macht auch eine Fragerunde, da könnt ihr dann auch Fragen stellen und so weiter beim Shaw und beim Hauke. Die geben, soweit sie ihr Wissen auch haben, auch gerne weiter und versuchen euch dann auch zu helfen. Da kommen auch oft Fragen über, welche Alternativprogramme kann ich für das nutzen oder kennt ihr das oder ich habe das und das Problem. Also da habt ihr auch eine Anlaufstelle.
Ja, das klingt doch gut. Dann wären wir ziemlich durch, würde ich sagen.
Ja. Oder
haben wir noch was?
Nein, wir haben alles durch. Außer auf die Frage. Auf die Frage, wenn mich jetzt, natürlich stellt sich jetzt der ein oder andere ambitionierte Hörer die Frage, ja, würde ich denn diesen Weg nochmal gehen? Ist meine Antwort definitiv ja. Weil es sind für mich keine Einschränkungen, sondern es ist eher Freiheit. Und für mich nutze ich für alles privat nur Linux. Und ich bin jetzt so nichts an was gestoßen, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht machbar. Natürlich ist es gut, Leute zu fragen, wie jetzt beispielsweise jetzt für das Equipment, wo aufgerüstet wurde, das Mikrofon. Da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, was passt und ein bisschen rumfragen. Aber wenn man weiß, okay, USB-Mikrofone werden in der Regel eigentlich immer erkannt und man hat da auch ein paar Leute gefragt, dann hat man auf jeden Fall ein gutes Equipment und kann damit auch arbeiten.
Also meistens ist es so in Sachen Hardware, das, was Linux unterstützt, das ist dann auch die bessere Sorte von Hardware, die sich auch an gängige Standards hält. Diesbezüglich, muss ich sagen, habe ich den Umstieg auf Linux auch nicht bereut. Drucker waren früher mal ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das hat sich inzwischen deutlich gebessert. Und ich hatte jetzt kürzlich, also ich hatte jetzt mehrere Jahre lang einen Drucker von Samsung in Gebrauch, bei dem ist der Windows-Support ausgelaufen. Ich hatte das gar nicht gemerkt. Unter Linux lief der bei mir problemlos. Und dann habe ich versucht, so mein Dienst-Surface-Gerät dazu zu bringen, diesen Drucker zu verwenden. Ich habe es nicht geschafft. Und dann habe ich herausgefunden, okay, seit Windows 10 wird der Drucker nicht mehr unterstützt.
Ja, also wie ihr seht, das hat auch oft Vorteile.
Ja. Definitiv. Okay, dann verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge, vielleicht zu einem anderen Thema wie Custom ROMs auf Handys.
Oder auch wie in Google ich mein Handy.
Zum Beispiel. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen, ihr lieben Leute. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich wünsche euch was, egal wann ihr uns hört.